Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Story Power Podcast. Ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Heute gibt es einige Tipps zum Thema Radio und zum Marketing. Und dazu begrüße ich heute Christoph Vögele. Hallo Christoph.
Hallo Ludwig.
Ich freue mich. Ich habe nämlich da ganz was Spezielles heute. Einen Radiomoderator, also jemand, der 20 Jahre Radiomoderator bei 8 Schweizer Radiostationen war. Bist du nur Radiomoderator, Christoph?
Nein, bin ich nicht mehr.
Ist nicht mehr, geil, ja. Dann über 3000 Interviews mit Menschen aus Musik und Unterhaltung und Gesellschaft gemacht, durchführte. Seit 2016 Rhetorikarchitekt und seit 2080 bietet er Rhetorikseminare an Akademien und Hochschulen an. Was das alles ist, Rhetorikarchitekt, das steigen wir dann auch ein im Laufe des Interviews. Mich würde reizen, wann hast du gewusst, dass du Radiomoderator wirst? Wie bist du da drauf gekommen damals?
Das war bereits in der Kindheit, denke ich. Das erste Interview, das ich geführt habe, war mit 10, 11 Jahren mit meinem kleinen Bruder. Den habe ich genötigt, Auskunft zu geben, die Purple und Genesis und dergleichen. Das Interview ist noch aufgezeichnet worden. Das habe ich einmal gefunden vor Jahren. Deshalb denke ich, dort hatte ich bereits Anlagen dazu.
Genau, das ist auch auf deiner Internetseite gefunden. Ich habe da mal kurz reingehört. Ja, und noch das Nächste, was ich dann auch mega spannend fand, würde ich interessieren, wie du da drauf gekommen bist und wie du es durchgehalten hast. Du hast einen Guinness-Weltrekord gehalten, zwar 3 Jahre lang, einen Moderationsmarathon. Und wie ich da 105 Stunden höre, sind ja mehrere Tage, warst du in der Radiostation in dem Berner Schaufenster. A, wie bist du da drauf gekommen? Und B, wie war denn das so? Also das Durchhalten die ganze Zeit.
Also zu Frage A, ich hatte immer schon Lust, etwas Außergewöhnliches zu tun, etwas, das nicht alltäglich ist, eine sogenannte Furz-Idee, wollte ich umsetzen und einmal bei einem Jahresessen mit der ganzen Crew der Radiostation in Bern hatte ich die Idee, zusammen mit dem anderen Morgenmoderator, komm, wir machen was Außergewöhnliches, 3000 Fragen in einem Nachmittag oder solche Dinge. Ja. Und habe den Chef zu uns gerufen und das gesagt und er sagte, also wenn schon, dann die Königsdisziplin, Dauermoderation. Mhm. Und da habe ich gesagt, klar, das mache ich, das schaffe ich, kein Problem. Es war eine spontane Idee. Mhm. Und ich wollte das auch nicht unbedingt schaffen, deshalb habe ich es auch geschafft, denke ich heute.
Das ist spannend, ich wollte es nicht unbedingt schaffen. Das heißt, es war nicht so verkrampft die ganze Zeit? Ja?
Nein, überhaupt nicht. Ich habe auch der Werbeabteilung gesagt, es ist mir egal, welche Deals ihr abschließt. Ich will jederzeit beenden können oder sagen, jetzt macht es mir keinen Spaß mehr, jetzt höre ich auf. Das ist meine Bedingung. Das war meine Bedingung, sie haben sie angenommen.
Jetzt noch der Ablauf, wie ist denn das gelaufen? Warst du 24 Stunden am Ort und musst irgendwann mal auf Toilette oder schlafen? Wie ist das noch gewesen?
Es war sehr toll. Ich habe einen Regelkatalog erhalten von Guinness World Records in London. Die haben beispielsweise vorgeschrieben, dass man 8 Stunden am Stück jeden Titel an- oder abmoderieren muss. Und nach 8 Stunden darf man eine Viertelstunde Pause machen. Das bedeutet, ich musste jeden Song manuell abdrücken, Play, Next, irgendwas so. Und dann durfte ich nach 8 Stunden Play und musste erst eine Viertelstunde später den nächsten Song starten. Mhm. Das heißt, ich hatte 15 Minuten Zeit, irgendwas anderes zu tun. Meine Vorgängerin, die war von Welle Niederrhein, die Uta Jentjens, diesen Namen vergesse ich nie, sie hat mir geraten, zu duschen oder zu schlafen. Und das habe ich dann getan.
So eine Viertelstunde oder 10 Minuten Nap da, wie das heute heißt. Ja. Ja. Und dann ging es wieder weiter.
Ja, also das erste Mal habe ich nach 48 Stunden geschlafen. Und da kannst du dir vorstellen, wenn du nach 48 Stunden ohne Schlaf nach 10 Minuten geweckt wird, dann bringst du den um, der dich weckt. Und das hatte ich auch fast. Das war eben der andere Morgenmoderator, dem ich und ich habe gesagt, ja, mach du doch und so. Und er, nein, weißt du, Weltrekord und so weiter. Er musste mich wieder auf die Schiene bringen, damit ich weitermachen konnte. Aber Die anderen Male, ich habe 3-4 Mal geschlafen in diesen 4,5 Tagen und da ging es wie von selbst. Ich bin eingeschlafen, nach 10 Minuten aufgestanden. Man kann den Körper konditionieren diesbezüglich. Genau. Aber es war sehr toll. Also du hast noch gefragt, wie war das denn?
Ja.
Es hat Spaß gemacht. Das war für mich die Hauptsache. Und alles andere haben die Crewmitglieder dieser Radiostation organisiert für mich. Ja. Ich hatte viele Vorschriften, eben es mussten 2 Zeugen anwesend sein, medizinische Betreuung und so weiter. Und mit der Zeit, ich hatte am 3. Tag, hatte ich keinen Hunger mehr. Und vom 4. Tag an durfte ich kein Wetter mehr lesen, weil ich habe gesagt, die Sonne scheint die ganze Nacht und solche Dinge. Also das Hirn schaltet offenbar Bereiche aus, die nicht überlebenswichtig sind. Das habe ich nachher von Schlafforschern erfahren.
Ja. Ganz spannende Sache, ganz verrückte Sache. Da, ich kann mir vorstellen, wenn du da wenn du mal 80 oder 90 bist und zurückblickst, dass das zumindest zu einer deiner Highlights gehört von deinem Leben.
Ja, ja, es war sehr spannend. Ich habe mich lange geschämt dafür, muss ich sagen, ehrlicherweise, weil ich dachte, ja, so eine Furzidee, das ist so ein bisschen Dschungelcamp-mäßig. Aber ein Headhunter hat mir einmal gesagt, nein, das beweist Durchhaltevermögen, beispielsweise. Also es gibt viele Dinge, die dadurch ausgestrahlt werden und seither stehe ich dazu.
Wunderbar, Christoph. Dann, du hast 3000 Interviews eben durchgeführt, gehalten mit als Radiomoderator. Gibt es das eine oder andere, wo für dich eindrücklich war, eines der Interviews? Kannst du überhaupt an das ein oder andere erinnern bei so vielen Interviews?
Ja, ich hatte ein Interview, das war extrem eindrücklich. Das war der Lokalmatador in der Schweiz, Polo Hofer, zusammen mit dem Komponisten und Pianisten Hanner Jammann, beide inzwischen gestorben leider.
Ja.
Die beiden waren bei mir im Studio, als es um den Ammann-Hofer-Platz in Interlaken ging. Da wollten wir Aussagen von ihnen, um eine News-Sendung und Radiosendung zu bestücken mit diesen Aussagen. Und das ist ausgeartet. Das war sehr toll. Sie haben wirklich von den Anfängen her erzählt. Ich habe eine Frage gestellt und dann sprudelte das aus den 2 Männern raus. Ja. Ihr ganzes Leben haben sie jetzt, nach 1,5 Stunden haben sie gesagt, ja, wir kommen nochmal. müssen jetzt gehen, aber kommen nochmal und nochmal 1,5 Stunden waren sie da. Das war sehr toll, mit diesen beiden Koryphäen sprechen zu dürfen und ihr Leben aufzurollen, gemeinsam.
Ja.
Das ist etwas, was ich nie vergesse.
Dann warst du auch 4 Jahre Moderationscoach für junge Journalisten bei 2 Schweizer Radiostationen. Da habe ich mich gefragt, was unterscheidet denn die Generation der Journalisten von heute von denen vor 20 Jahren, als du da deine Karriere begonnen hast?
Also erstens, die Moderatoren nehmen heute ihre Musik nicht mehr selbst mit. Die ist vorgegeben durch Planung, ist eine Woche im Voraus geplant. Und das wird akribisch nach Regeln und Statistiken wird das durchgeplant, Musik. Also der Moderator hat nur noch mit Moderation zu tun.
Aha.
Und das Zweite, was ich anführen möchte in diesem Zusammenhang, es ist schnelllebiger geworden. Die Journalisten heutzutage, die leben fast von Tag zu Tag und müssen sich Stories aus den Fingern saugen. Deshalb auch das viel genannte Storytelling.
Ja.
Bringt man ein Thema gut auf den Punkt, dass es psychologisch noch wirkt und trotzdem Gehalt hat und ja, da bin ich nicht mehr so dabei. Ich habe eine andere Richtung gefunden, wie man Wirkung erzielt beim Zuhörer. Und die habe ich versucht zu vermitteln, diesen jungen Journalistinnen und Journalisten.
Okay, ja. Dann das Nächste, du hast, das fand ich auch recht spannend, du warst 8 Jahre Open-Air-Moderator am größten Schweizer Rockfestival und 2 Jahre Stadionsprecher oder Stadionspeaker in der Schweizerischen Nationalliga. Nicht, wie ich das so vorgestellt habe, wenn es so halb, da muss irgendwie besondere Herausforderung sein. Oder was ist denn das dann bei den 2 Fällen als Open-Air-Moderator, wenn da Massen vor dir sind, kaum jemand hört zu und da musst du irgendwie Aufmerksamkeit bekommen und im Stadion kann mir auch vorstellen, dass da Action los ist. Ja. Was sind so die Herausforderungen bei denen 2 den zwei Ereignissen.
Ja, da möchte ich mit dem Stadion beginnen. Ja. Im Stadion bin ich keine Hauptfigur. Da bin ich lediglich Informationsübermittler und im Notfall vielleicht Schlichter oder auch dort Informationsvermittler über Verhaltensweisen im Stadion. Und ich kommentiere einfach das Spiel mit Toren, mit Sponsornennungen und so weiter. Mhm. Viel mehr nicht. Mhm. Da bin ich nicht ein Showman, sondern ja. ich vermittle Dinge. Beim Open Air, dort ist es etwas anderes. Dort denke ich, da bin ich ein kleiner, minimal kleiner Teil der Show. Ich bin nämlich der, der sagt, dass jetzt eine Band kommt. Nur, die Leute wissen das ja auch. Die haben ein Programm am Hals oder in der Hosentasche. Die wissen das. Die wollen keinen Clown, der nach vorne steht und da die Band ankündigt. Die großen Bands schon gar nicht. Die wollen das nicht. Also habe ich vielfach einfach den Tag hindurch die lokalen oder die eher unbekannteren Bands ansagen dürfen. Ich habe auch zwei, drei große Bands ansagen. Aber die Herausforderung dort ist, kurz ist gut. Das ist meine Devise. Da gebe ich auch Kurs inzwischen. Ja. In 10, 20 Sekunden das Publikum so anheizen, dass sie dann bereits jubeln, wenn die Band auf die Bühne steht. Also das braucht keine Minute, die ich da irgendwelche Fakten der Band vor, sondern das sind wirklich 10, 20 Sekunden Maximum, die ich da benötige. Und das ist die Herausforderung. Ich habe jeweils tagelang mich vorbereitet, natürlich vor dem Festival, habe die Musik gehört, habe mich mit der Band identifiziert einen Moment lang, um das hinzukriegen. Kurz ist lang genug.
Spannend. Kurz ist lang genug. Ja. Machen wir gerade dort weiter. Du hast auch 8 Jahre Sprechausbildung selber dir gegönnt und auch bei 3 Sprechtrainerinnen. Ja. Haben wir gefragt, also jetzt in Bezug zu meinen Kunden da. Würde es auch Sinn machen, wenn zum Beispiel ein Handwerker Sprechausbildung macht? Also nicht, also zumindest nicht sagen wir, so lang wie du, weil du es als Profi ja brauchst, wenn du Geschichten, Märchen, irgendwie Werbung da redest. Aber wann wird es für einen Handwerker Sinn machen, dass er sich auch mal Wochenende oder sowas mit der Sprache beschäftigt oder mit dem Ausdruck?
Es kommt darauf an, ob der Handwerker seine Sprache auch benötigt für seinen Beruf. Wenn er beispielsweise jeweils am Morgen vors Team stehen sollte und Instruktionen ausgeben, für den Tag beispielsweise, 5 Minuten ein Briefing, dann macht es durchaus Sinn. Jetzt kommt es auch darauf an, was man unter Sprechtraining versteht. Mein Sprechtraining hat angefangen bei der Anatomie und aufgehört eben beim Storytelling. Aber Anatomie, Ausbildung oder Stimmbänder, was ist das und wie funktionieren die? Das braucht ein Handwerker nicht, aus meiner Sicht. Ja. Es reicht, wenn er ein Rhetoriktraining macht. Da kommt auch wieder darauf an, was er denn gerne möchte. Wenn er natürlich schlagfertig sein möchte, dann kann er einen Kurs machen, die 7 Punkte zu Schlagfertigkeit, da gibt's solche Dinge. Oder die 10 Tipps, wie man sicher vor vielen Menschen spricht. Du hast vorher noch das angesprochen beim Festival. Ich habe vor 30.000 Menschen gesprochen. Ich könnte auch vor 300.000 Menschen sprechen. Weißt du, es sind 300.000 mal eine Person, die dort zuhört. Okay. Wenn du jemals bei einem Konzert warst, bei dem peinlich wenig Leute waren, dann hast du gemerkt, dass du trotzdem die Band oder den Musiker genauso hart beurteilst für dich, wie wenn 20.000 Leute im Saal wären. Also es kommt überhaupt nicht darauf an, ob das 3 Leute sind oder 30.000. Es ist immer dasselbe. Der Trick dabei ist einfach, dass man sich nicht beirren lässt von dieser Menge.
Ja, ja, da denkt man sich, wow, so viele vor 30.000 oder vor...
Ich verstehe das gut. Ich verstehe das sehr gut, dass die Leute da nervös werden und große Menge Leute. Es ist auch gut, nervös zu sein. Das ist eine Voraussetzung, finde ich. Man sollte Respekt haben, vor einer solchen Aufgabe, vor Menschen sprechen zu dürfen. egal ob das ein Team von 10 Leuten oder Festivalbesucher, 30.000 Party-People sind, das spielt keine Rolle. Man sollte Respekt haben davor. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, für einen Handwerker, der das braucht zwischendurch, könnte das Sinn machen. Jetzt mein Weg, den ich im Rhetoriktraining beschreite, ist ein völlig anderer als in den meisten anderen Fällen, wenn es um Rhetoriktraining geht. Deshalb möchte ich nicht explizit meine Trainings empfehlen, sondern man muss sich aussuchen, was man möchte. Wir können später vielleicht noch darauf zurückkommen, was ich genau tue. Aber im Allgemeinen, ja, es macht Sinn, wenn er seine Sprache sich einmal anschaut und schaut, wie kommuniziere ich genau.
Ja. Ich war letzte Woche im Anwaltskongress, habe da zwei Vorträge eben gehalten zum Thema Storytelling über Anwälte. Es geht um die Kundenbeziehung, dass die Botschaft halt klar rüberkommt und natürlich auch verständlicher, ja, dass man nicht dieses Juristendeutsch verwendet. Jetzt beim Apero war es so, da habe ich mit dem Anwalt gesprochen und zuerst, der hat ein bisschen etwas undeutlich geredet und ich habe zuerst gedacht, der hat zu viel getrunken. Das war aber nicht der Fall, er hat einen Hirnschlag erlitten. Jetzt frage ich dich, kann man so bei dieser Sprechtraining noch was machen, also dass das wieder besser wird, jetzt mit dem Training, also mit quasi mit dem Muskeltraining, dass das klarer wird.
Ja. Ja, ich weiß, was du meinst. Darf ich eine Gegenfrage stellen?
Ja.
Muss es besser werden?
Und was
besser? Ich gleich zwei Fragen, Entschuldigung.
Muss es besser? Ja gut, das ist eine gute Frage, weiß ich nicht. Zweite, mir fiel es auf, der hielt dann anschließend beim Festabend eine Rede und da war es für mich, also obwohl ich gut trainiert bin, doch etwas schwierig und vor allem die aus der französischen Schweiz haben dann kaum was verstanden, weil es zu wenig irgendwie klar ja. war. Ja. Ja. Also gut, von dem her, ja, wird es da Sinn machen.
Ja, ich denke zu diesem Thema für mich eindeutig, es muss nicht besser werden, wenn man das als besser bezeichnen wollte, was dabei rauskommen könnte. Nein, im Gegenteil. Das ist ein Teil seiner Persönlichkeit. Ich sage dir ein Beispiel. Ich hatte ein Seminar einen Tag lang. Die Seminarleiterin war eine Deutsche, die hat gestottert. Und im zweiten Satz, in dem sie zu uns gesprochen hat, hat sie das gesagt. Und hat gesagt, keine Angst, es geht immer weiter. Und das war gleich die Auflösung für uns. Keinem von uns ist mehr aufgefallen, dass sie stottert. Den ganzen Tag lang nicht mehr. Weil sie das aufgelöst hat. Verstehst du, ich meine? Das ist der Schlüssel dazu. Ja. Er sollte dazu stehen. Er sollte hinstehen, wenn ich ihm einen Tipp geben sollte. Hinstehen und sage, hör zu, ich hatte einen Schlaganfall, deshalb spreche ich undeutlich. Und jetzt lege ich los. So.
Ja, wird ausreichen.
Ich setze auf Offenheit und Ehrlichkeit und absolute Transparenz. Das hat die größtmögliche Wirkung. Größer kann die Wirkung nie sein. Da kannst du Rhetoriktrainings machen, bis dir die Ohren wackeln. Du hast keine größere Wirkung, als wenn du offen und transparent bist.
Ganz toller Tipp, Christoph. Ja. Schauen wir zum nächsten Punkt.
Ja.
Jetzt mal Richtung Marketing. Zwar haben wir Gedanken gemacht, also der eine oder andere überlegt sich, ins Radio zu kommen, ja, damit er, also zum Beispiel ein Interview zu geben. Es gibt die eine Sache, Werbung zu schalten natürlich, ja, da machst du zum Beispiel so Werbeclips dazu auf Auftrag, soweit ich es noch verstanden habe. Und auf der anderen Seite, wenn er sagt, okay, ich hätte jetzt gerne ins Radio. Das ist dann die Doppelfrage, einerseits, was kann er tun, um ins Radio zu kommen, erstens, oder umgekehrt, was kann er tun, damit das Radio zu ihm kommt, ja. Also die eine Idee hat man vorher, das mit dem Weltrekord versucht, der auch gelungen ist. Was hast du da für Gedanken dazu?
Mhm. Zuerst einmal, ich mache nicht mehr selber Werbespots, habe ich vorher gemacht. Ich verkaufe meine Stimme für Werbespots. Also kein Problem, wenn jemand einen Werbespot machen möchte, mit diesem Deutsch, das ich im Moment spreche, das schweizerische Hochdeutsch, wo man genau raushört, das ist ein Schweizer, der versucht, Hochdeutsch zu sprechen.
Ja, dann ist es der Allgäuer, der versucht, Hochdeutsch zu reden.
Ja, ja, also das ist ein wenig meine Nische geworden. Ich werde oft gebucht für solche Dinge, für Schweizer Firmen, die zum Beispiel Erklärvideos machen und so weiter. Also das zu diesem Thema. Jetzt deine Frage, was kann jemand tun, um in Radio zu kommen? Oder wie kommt das Radio zu ihm? Das sind deine zwei Fragen, wenn ich es richtig verstanden habe.
Zwei Fragen, ja.
Ja, ich denke, dass die heutige Zeit ist dermaßen überfüllt mit Informationen. Wir werden von allen Seiten zugepflastert mit irgendwelchen Informationen, mit Werbebotschaften. Das fängt auf dem Bus morgens an und hört abends auf dem Handy in der Timeline von Facebook auf, beispielsweise. Also da ist es sehr schwierig, Aufmerksamkeit zu bekommen. Und das ist auch gleich die Antwort auf deine Frage. Solche Leute sollten Aufmerksamkeit generieren. Irgendwas Abgefahrenes, irgendwas Ausgefallenes. Wenn du vorher von einem Handwerker gesprochen hast, beispielsweise ein Schreiner, sagen wir mal, der soll den längsten Tisch der Welt bauen und das dann den Radios schicken. Schaut mal, ich habe den längsten Tisch der Welt und vielleicht noch irgendwas Kleines. Also das ist jetzt eine Ad-hoc-Idee. Irgendwas, eine außergewöhnliche Geschichte dazu, wie dieser Tisch entstanden ist zum Beispiel. Mhm. Aber es muss wirklich ausgefallen sein. Es muss sich eindeutig abheben von allem anderen, was er kennt. Und da muss man Mut haben, man muss willig sein, solche Dinge zu tun.
Ja, genau.
Und auch dazu stehen können, nicht nur in den Medien, sondern auch vor der Verwandtschaft, vor im Bekanntenkreis, weil man muss sich bewusst sein, wenn man Öffentlichkeit sucht, dann kommt die Öffentlichkeit nachher auch zu einem zurück, auch mit Kritik. Damit muss man auch umgehen können. Also das muss bewusst sein und nicht erschrecken dann und sagen, oh Scheiße, so habe ich das nicht gemeint.
Ja.
Sondern doch, er wollte ins Radio, dann gibt's auch Konsequenzen. Am Schluss wird er noch erkannt, beim Einkaufen zum Beispiel, kann gut sein, du bist doch der mit dem Tisch, dem langen da, 200 Meter lang oder was. Also, wenn er so etwas tut und den Medien das steckt, die sind gottenfroh um solche Geschichten.
Außergewöhnliche Geschichten, ja.
Ja, die können das in der Sendung verwenden. Mhm. Also, es geht nichts über redaktionelle, über ein Inhalt im redaktionellen Teil eines Mediums. Und das heißt, also weil die Werbung in der Zeitung, die überblätterst du, da schaust du nicht mehr hin. Und richtig, die Werbung im Radio, die hörst du halb hin vielleicht. So. Mhm. Das ist eigentlich rausgeworfenes Geld.
Mhm.
Ganz klar.
Ja.
Weil das ist höchstens Imagepflege. Rolex, Mercedes und so. Hallo, wir sind noch da.
Mhm.
Dann ist das okay. In Hochglanzmagazinen und in Werbespot oder Coca-Cola. Die machen Imagepflege, die sagen einfach, uns gibt's noch.
Mhm.
Aber jemand, der ein Produkt anpreisen will, der braucht keinen Werbespot zu machen. Also mit diesem Tipp nehme ich natürlich allen den Radios noch die Basis weg. Aber wenn ich für die Handwerker oder für die kleinen Unternehmen sprechen soll, nein, schaut, dass ihr in den redaktionellen Teil kommt. Weil da hören die Leute hin. Die hören, aha, der Schreiner hat einen 300 Meter Tisch gebaut.
Mhm.
Und dann kann er sagen, beim Interview oder so, kann er sagen, ich kann auch Tische um die Ecke bauen und ich kann auch Tische in den Abgrund bauen, was auch immer.
Mhm.
Aber dann hat er seine Plattform. Weil die Radiostationen, die Journalisten ganz allgemein, vor allem die Online-Journalisten, die kommen gern mit der Videokamera nachher und machen Online-Content, wie das heute heißt, die nehmen das mit Handkuss. Kann sein, dass er dann 3 Stunden online ist und dann ist er wieder aus den obersten Etagen verschwunden. Aber ja, das ist etwas, was die mit Handkuss nehmen. Etwas Außergewöhnliches. Und es muss wirklich außergewöhnlich sein. Dann wird darüber berichtet.
Okay.
Dann hast du Gratiswerbung.
Ja, da hast du gerade eine weitere Frage auch beantwortet, die ich noch vorbereitet gehabt habe. Ich habe eine Kundin eben vorgeschlagen, dass sie sich mal für eine Sendung bewirbt, für die Doppelpunkt zum Beispiel. Und dann hat sie gesagt, ja, ich kenne die Sendung nicht. Und wer hört denn heute noch Radio?
Ja.
Und ich finde, auf der einen Seite hören noch genügend Leute Radio, wenn es halt um spannende Geschichten geht. Ja. Wie siehst du das?
Es kommt drauf an.
Es kommt drauf an, gell?
Ich denke, Radio als Medium wird nie ganz verschwinden. Allerdings verlagert sich das Radiomachen verlagert sich nämlich ins Netz, ins Internet.
Ja.
Da gibt es dann einzelne Ausschnitte aus Radiosendungen oder eben Radio-Content, der verlagert sich beispielsweise wie bei dir. Ein Podcast, eine Sendung, die du herstellst, um die dann grenzenlos zur Verfügung zu stellen, umsonst, mhm, weil du dir davon auch wieder einen Nutzen erhoffst. Also jeder erhofft sich irgendwie einen Nutzen, und mit dem Internet, da haben wir, also ganz allgemein gesagt, wir haben die Büchse der Pandora geöffnet. Da ist alles möglich. Das Einzige, was du nicht downloaden kannst, ist ein Live-Erlebnis und Düfte beispielsweise.
Ja.
Das geht nicht. Also solche Dinge, die überleben ohne Internet. Aber alles andere kannst du im Internet haben. Und deshalb Radiostationen, die haben es zunehmend schwer, über eine Frequenz linear gehört zu werden. Die müssen auch mit Podcasts arbeiten. Sie arbeiten auch seit Jahren mit Podcasts.
Ja.
Finde ich auch toll. Und Junge können einfach eine Radiosendung machen. Das finde ich toll. Es findet wieder eine Verkleinerung statt. Also inzwischen sind nur noch einige große Medienhäuser, die europaweit Content produzieren und veröffentlichen. Mhm. Kannst du dir das vorstellen, wie im Lebensmittelbereich die großen Firmen, die in jedem hinterletzten Dorf noch eine Filiale betreiben. Und plötzlich kommen die Kleinen wieder aus den Löchern hervor. Die kleinen Tante-Emma-Läden, wie man früher sagte, haben wieder eine Chance, ein Hofladen oder hier einen kleinen Coiffeur oder so. Und genauso ist es mit den Medien. Ja. Ein bekommen wieder eine Chance, gehört zu werden.
Das ist das Regionale, spielt jetzt wieder mehr eine Rolle, weil man doch, sagen wir in der Stadt, ich bin jetzt hier in Uster, da doch den einen oder anderen Laden kennt oder viele Läden kennt, wenn man dann plötzlich da eine Möglichkeit hat, wertvolle Tipps zu bekommen für den Alltag, dann höre ich dann natürlich eher dem zu, als ein Sender, der jetzt da schweizweit oder europaweit dann nicht sendet, ja.
Ja, es kommt aufs Interesse an, natürlich.
Ja. Aber
das Regionale, wie du es richtig sagst, die großen Medienhäuser können das fast nicht mehr abdecken, weil sie ja auch nicht unbeschränkt Ressourcen, Personen zur Verfügung haben, die da in jedes Dorf raus können und schauen, was da läuft. Also können die kleinen regionalen Anbieter wieder punkten. Jetzt kommt es nur darauf an, wie kommen die zur Aufmerksamkeit. Und da ist natürlich Social Media eine Möglichkeit davon. Es gibt auch andere Kanäle, wo man sich positionieren kann. Aber eben, deine Frage, ob Radio weiter existiert, ich denke, Radio steht nicht aus. Über DAB Plus momentan wird das ja in der Schweiz vor allem gefördert. Aber übers Internet hast du so viele Möglichkeiten. Das ist Chance und auch Krux zugleich.
Klar, ja, es hat jeder dann diese Möglichkeit, der das dann ergreift. Ja. Gehen gerade an der Stelle noch weiter etwas aus deiner Erfahrung, wenn jetzt zum Beispiel so ein Laden oder ich glaube, es ist ein IT-Unternehmer mit der Softwarefirma mit Videomarketing beginnt und zum Beispiel Kunden interviewt und oder Mitarbeiter. Hast du da so 2, 3 Interview-Tipps aus deiner Erfahrung? Und nachher schauen wir noch einen Schritt weiter nachher bei der Rhetorik.
Ja.
Was sind so deine 2, 3 Interview-Tipps aus deinen 3.000 Interviews, Christoph? Mhm.
Wenn ich das richtig verstehe, fragst du nach den Tipps für ein Interview, das er dann im Video festhalten möchte?
Zum Beispiel, ja, genau.
Ja, also ich sage ein Beispiel. Vielmann hat das toll gemacht. Ob es gestellt war oder nicht, ist völlig egal. Es war authentisch. Sie haben es, wenn gestellt, dann sehr gut produziert. Authentizität, das ist der Schlüssel. Es sollte einfach gerade heraus, nichts Konstruiertes, nichts Zusammengeflicktes. Und am besten erreichst du das, wenn du eine Stunde Interviews machst oder von mir aus eine halbe Stunde mit deinen Mitarbeitern sprichst. Und nicht Interviewform, nicht eine Frage nach der anderen, sondern ein Gespräch.
Okay.
Ein Gespräch aufzeichnen. Und dann kommen gegen Schluss die guten Antworten. Am Anfang nie. Am Anfang kommen immer die überlegten und was wollte ich noch sagen und das so will ich darstellen. Irgendwann gegen Schluss, meine Interviews mit den Künstlern haben mindestens eine halbe Stunde gedauert, wenn nicht drei Viertelstunden. Und ringsum haben sich alle gefragt, was macht er wieder und so. Und ich habe diese Studios viel zu lange besetzt. Das war mir egal. Die guten Aussagen der Künstler, die intimen, persönlichen, spannenden Aussagen, ja, weil ich arbeite ja für die Hörerinnen und Hörer und nicht für den Promotion Manager oder für meinen Chef, sondern meine Hörerinnen und Hörer als Radiomoderator glücklich machen oder als Musikredaktor. Also habe ich erst nach etwa 40 Minuten die ersten guten Antworten erhalten. Und diese habe ich dann genommen.
Okay, also nicht üben oder trainieren, wie ich es auch schon gesehen habe, dass da Mitarbeiter interviewt waren, da haben sie 10, 20 Mal geübt oder sowas.
Verstehst du? Das ist einfach meine persönliche Meinung. Wenn du mich fragst, das ist zu steif. Und Leute, die das sehen, die schämen sich fremd. Die denken, oh, jetzt haben sie wieder versucht, ein Interview zu machen und er hat wieder versucht, eine gute Antwort. Nein, das ist alles nicht zielführend. Aus meiner Sicht, sage ich deutlich. Okay, was andere Leute denken, kann auch ganz gut sein. Wirklich alles gut. Ich will niemanden verurteilen, wie er seine Arbeit macht. Wirklich nicht, das möchte ich betonen. Aber ich habe einen Weg gefunden, der aus meiner Sicht die größtmögliche Wirkung erzeugt. Und ich möchte Wirkung erzeugen.
Also, okay,
das unterrichte ich auch.
Also da hat es dann mit Authentizität zu tun, natürlich, dass das rauskommt und eher dann später, wenn man einigermaßen warm gelaufen ist, dann kommen die spannenden Antworten. Hast du dann nur den Teil hergenommen oder war das beim Radio so, dass die eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde das Interview gesendet wurde?
Nein, nur den Teil. Also es gab zwei, drei Fälle, beispielsweise den Fall, den ich vorher erwähnt habe mit und Henry Ammann, da haben wir zwei einstündige Spezialsendungen draus gemacht und haben natürlich Musik dazwischen geschaltet, auch viel Schnittarbeit, konnten wir nicht alles benutzen am Stück, aber nein, da wurden einfach Aussagen, einzelne Aussagen gebraucht, manchmal zusammen mit der Frage, manchmal nur die Aussage. Wichtig ist, beim Interviews führen, das ist eine große Verantwortung. Das finde ich wirklich etwas vom Wichtigsten. Man darf nie, aus meiner Sicht wieder, nie Antworten aus dem Kontext reißen. Die Boulevardpresse macht das gern, um die Auflage zu verstecken. Aber wenn man die Boulevardpresse anschaut, da ist meistens die Schlagzeile und dahinter ist nichts und man ist enttäuscht. Und trotzdem, nächstes Mal schaut man wieder. Das sind instinktive Verhaltensweisen. So arbeiten sie auch. Da gibt es eine Boulevard-Formel, die wird auch angewendet. Aber ich denke, ich möchte nie einen Interviewpartner in die Pfanne hauen, nur um die Auflage zu verstärken, weil das einfach beim Zuschauer auch einen Nachgeschmack hinterlässt.
Ja, okay. Ganz spannende Tipps, Christoph. Ja, dieses Interview, das stellen wir 1:1 auf YouTube. Da wird das komplett zu sehen. Das ist ein Voll, wir haben Platz da. Das ist das Tolle. Kommen wir zu einem spannenden Thema, wo wir unterschiedlicher Meinung sind, zum Thema Storytelling. Warum ist es einerseits wichtig? Sagen wir mal deinen Aspekt oder deine Meinung dazu. Ich finde es wichtig, weil man da zum Beispiel Mitarbeiter gewinnen kann, die guten Mitarbeiter, dass man Kunden sich klarer ausdrücken, dass man da klarer ausdrücken kann, wenn es etwas Komplexes ist. Besseres Marketing machen für die nicht so fit sind.
Ja.
Du bist der andere Meinung. Sag mal kurz deinen Punkt, Christoph.
Ja, man sollte vielleicht das nicht so formulieren. Ich bin nicht anderer Meinung, sondern ich habe einen anderen Ansatz.
Okay, ja.
Wieder auf die Wirkung abgezielt. Also das Storytelling finde ich eine fantastische Sache. Das sind psychologische Erkenntnisse, die man einsetzt in der Medienlandschaft, um kurz und knackig ein bestimmtes Thema auf den Punkt zu bringen und trotzdem einen roten Faden zu verfolgen. So in der Richtung. Ich versuche das anders anzugehen. Ich habe einmal einen Kurs machen dürfen bei einer Radio-Koryphäe, der hat uns beigebracht, dass man jede Geschichte, jedes Thema kann man zuerst einmal auf 3 Begriffe reduzieren. Mhm. Damit das Gegenüber noch versteht, worum das es ungefähr geht. Mhm. Also worum es sich ungefähr handelt. Und auf diesen 3 Begriffen baut man dann auf. Aber diese 3 Begriffe sind die Essenz sozusagen einer solchen Geschichte. Ich hatte zum Beispiel die Aufgabe, eine Geschichte auf 3 Begriffe zu reduzieren. Und meine 3 Begriffe waren, einfach damit du ein Beispiel siehst, waren Jamaika, Nudistenhochzeit, Opposition.
Okay.
Da merkst du ungefähr, in welche Richtung es gehen könnte. Okay. Und darauf kann man dann eine Geschichte aufbauen, wie man sie erzählen möchte. Und auch hier setze ich auf Authentizität. Ich versuche nicht rauszufinden, was will der andere hören, was möchte der Hörer hören, sondern ich sage, ich erzähle das, was ich erzählen will. Und dann kann der Hörer entscheiden, ob er es hören will oder nicht. Ist mir dann egal. Mhm. Es muss dir egal sein. Weil sonst konstruierst du wieder was. Wenn es dir nicht egal ist, in dem Moment, wo es dir nicht mehr egal ist, fängst du an zu konstruieren. Weil du ja etwas erreichen willst. Du willst ja den Hörer zum Hören animieren. Mhm. Das ist das Storytelling und das verbreitete die verbreitete Fanbasis des Storytelling. Mhm. Das, ich finde das toll, wunderbar. Sie sollen das alle machen. Nur, wenn du mich fragst, ich versuche, einen anderen Zugang zum Hörer zu finden. Und zwar über mein Pathos. Da sind wir bei Aristoteles.
Okay, gehen wir gerade einmal etwas tiefer. Du bist ja da seit 2016 Rhetorikarchitekt. Erklär mal kurz, was das ist, und dann gehen wir zu Aristoteles. Ja.
Rhetorikarchitekt ist ein Begriff, den ich irgendwann gefunden habe, weil ich etwas Interessanteres, Außergewöhnlicheres haben wollte als Rhetoriktrainer. Ja. Im Endeffekt ist es einfach ein Rhetoriktrainer. Aber Architekt, dachte ich, ja, das tönt noch gut, mache ich das mal und nenne meine Firma Rhetorikmanufaktur. Tönt auch gut.
Ja, Manufaktur mit
anderem. Genau, wegen nichts anderem. Also, okay. Es geht nur um ein klein bisschen Marketing. Auch da habe ich ein klein bisschen konstruiert, um Aufmerksamkeit zu erhalten, wenn jemand das liest.
Ja, das, bei mir hat es funktioniert. Ja, dann denke ich, oh.
Ja, schön, vielen Dank.
Architekt, hola, da muss ich gleich mal nachfragen. So.
Aber Architekt ist nicht ganz falsch. Ich gehe auf die individuellen Bedürfnisse eines Menschen ein. Also wenn jemand zu mir kommt, der einen Schlaganfall hatte und undeutlich spricht, dann müssen wir anders an die Sache rangehen, als jemand, der präsent ist und eine saubere Aussprache hat. Mhm. Nicht viel anders, aber es gibt da Nuancen dann beim Vorgehen. Wenn du fragst, was bedeutet das genau, du hast es bereits angetönt und ich habe den Begriff vorher auch gerade erwähnt. Aristoteles war ein Gelehrter, etwa 300-400 vor Christus. Der hat herausgefunden, dass es 3 Wirkungsbereiche gibt, er nennt das Wirkungsmittel, die entscheiden, wie man wirkt auf Menschen, wenn man zu ihnen spricht. Mhm. Das erste ist der Ethos, das ist die Glaubwürdigkeit eines Menschen. Das fängt damit an, dass wenn jemand einen Titel hat, Dr. Phil Hist, dann hört man dem schon mal zu, weil der diesen Titel hat. Egal wie der aussieht und wie der spricht.
Ja, oder, wenn er, ja, genau. Ja, oder wenn er Inhaber von einem Unternehmen ist, dann hört man den eher zu als ein Presse.
Inhaber von einem Unternehmen denkt man, oh, ein Unternehmen, ein Schreinermeister, der weiß, wovon er spricht, dem höre ich zu. Ja. Egal, ob es langweilig oder wie der aussieht, der kann frisch aus dem Bett kommen. Wenn man weiß, wer das ist, dann hört man dem zu. Zum Thema Steiner, in seinem Fall. Mhm. Zum Thema Philosophie, dann plötzlich nicht mehr. Weil man denkt, ja gut, ein Schreinermeister kann noch viel sagen. Aber das ist der Ethos. Also man bringt das selbst mit, die Glaubwürdigkeit. Und das, da gibt es noch andere kleine Bereiche, die damit zusammenhängen. Das macht den Ethos aus. Dann springe ich zum Bereich Logos. Das sind die Fakten, die die Argumente. Es gibt verschiedene Begriffe, die da definiert worden sind von Aristoteles. Aber das ist kurz gesagt das Greifbare, das Handfeste.
Das heißt, für einen Unternehmer zum Beispiel gute Produkte, dass er wirklich schaut, also nach Fakten, wirklich gute Produkte hat, gute Dienstleistungen hat.
Weißt du, das gut ist schon wieder relativ.
Ja, das ist wieder Wischiwaschi.
Um messbare Dinge, zum Beispiel Preise. Ja. Du siehst irgendwie Lidl, eine Werbung, die sagt, wir haben 6 Flaschen Wein für 3,50 Euro statt 16 Euro. Dann denkst du, toll, das ist Logos. Da gehe ich gleich hin, dann nehme ich spanischen Wein für 3,50 Euro, das mache ich doch. Das ist nur Logos, sonst nichts. Vielleicht noch ein bisschen Ethos, weil es ist ja Lidl, da weiß man, okay, Großwarenhaus, zwar billig, aber okay, man geht hin. Und dann kommen wir zum Pathos. Dort setzt das Storytelling an. Pathos ist per Definition die Emotion, die ich auslöse beim Zuhörer, wenn ich zu ihm spreche. Also was löse ich aus, ist die Frage. Und wie löse ich das aus? Und dann konstruiert man etwas, was etwas auslösen soll beim Gegenüber. Und ich denke, das ist ein Riesenaufwand, den man da betreibt. Ein Riesenaufwand, um etwas zu konstruieren, das potenziell etwas auslösen sollte. Und dann stehst du da und sagst, ja, guten Tag, ich habe jetzt 6 Flaschen Wein und übrigens letzte Woche waren die noch 16 Euro, jetzt sind es 3,50. Finden Sie das nicht auch so toll? Ich bin da nicht so gut im Konstruieren. Aber verstehst du die Richtung? Das ist einfach nichts. Da denkst du nachher, ja, toll, jetzt hat er versucht, etwas zu machen und es hat bei mir nichts ausgelöst. Natürlich, die ganzen Storytelling-Trainer, die sind da viel ausgefeilter und viel professioneller unterwegs. Die haben dann schon Dinge, die man konstruieren kann, so dass keiner mehr merkt, dass es konstruiert ist. Aber es ist immer noch ein riesen Kraftaufwand, vor allem für einzelne Unternehmer oder einzelne Menschen. Und so
spielt da Authentizität dann die Rolle, dass ich dann die Wirkung erzielen kann über Pathos, wenn ich da nicht
ganz genau
künstlerisch oder konstruiert bin, sondern einfach von so mir aus erzähle, so wie ich bin. Ja.
Die besten Clips, die auf YouTube geliked oder auf Facebook geteilt werden, sind authentische Clips. Punkt. Die haben die meisten Views. Vielleicht noch mehr Views haben nur irgendwelche Videoclips, die gut professionell produziert sind. Aber von dem sprechen wir nicht. Menschen, die einfach hinstehen und lossprechen oder einen Lachanfall haben oder solche Dinge, das sind authentische Sachen. Und wenn jetzt, es gibt in der Schweiz einen legendären Werbespot.
Meinst du von Wädenswil oder wie? Bettenfabrik Wädenswil?
Ganz genau, die Bettenfabrik. Das kennt jeder, weil der ist einfach hingestanden und gesagt, so, wir haben hier die super Daunen und von geruften Gänsen, was auch immer, ich weiß nicht mehr den Wort. Du weißt, was ich meine. Ja. Das war der Hammer, wie der das gemacht hat. Und die Leute, die kennen alle diese Bettwarenfabrik. Und wenn jemals jemand für sein Hotel 100 Bettwaren herstellen will, dann denkt er sicher auch darüber nach, soll ich nach Wädenswil?
Spannenderweise, ich war da ganz begeistert, wie ich diesen Clip gesehen habe, weil der Unternehmer selber da gesprochen hat. Ich habe mit so drei Marketing-Leute gesprochen, die fanden den so lala. Und
das natürlich finden die das. Der hat ihnen den Job weggenommen. Okay. Ja, die haben plötzlich keinen Job mehr, weil sie verdienen viel Geld, indem sie 2 Wochen lang überlegen, wie konstruieren wir jetzt das, damit das möglichst gut aussieht.
Ja,
es sind wirklich gute Werbeagenturen oder Marketingleute, wirklich gute, die konstruieren Authentizität, obschon man merkt, dass es nicht authentisch ist. Zum Beispiel das Huhn der Migros. Aus dem Hof rennt und am Schluss in die Migros und hinten sein Ei in die Schachtel legt. Völlig unrealistisch, aber toll gemacht. Das sind die wirklich tollen Konzepte. Aber alles zwischendrin ist einfach, das ist einfach nichts aus meiner Sicht. Hat keine Wirkung. Höchstens ein bisschen, ja gut, jetzt haben sie auch noch versucht. Okay. Ja. Okay. Aber, wenn man ehrlich ist, oder?
Ja, Sag mal, könntest du noch aus einem Beispiel von deiner Arbeit, also wenn man, ich habe so ein Beispiel, so eine Kurzgeschichte, Rätsel. Ein Mann fährt eine Straße entlang, sieht da eine Bushaltestelle, es stehen drei Menschen dort, eine alte Frau, ja, die unbedingt ins Krankenhaus muss, ein Freund, ein alter Freund, der vor Jahren ihm das Leben gerettet hat und seine Traumfrau. Fragt sich, was soll er tun? Er hat nur einen Platz. So, aus deiner, also jetzt von deiner Arbeit, wie könnte man die aufbauen, diese Geschichte? Also ich hab's selber.
Die Geschichte, die du jetzt erzählt hast?
Ja, genau, ja.
Wie möchtest du die aufbauen?
Aha, ich würde da zum Beispiel die Details reinbringen, das heißt, er fährt mit silbernen Cabriolet, Zweisitzer, die Straße entlang, er ist müde, will jetzt nach Hause gehen, ja, sich erholen, ja. Plötzlich sieht er eine Bushaltestelle. Ja.
Nein, also der Hauptpunkt dieser Geschichte ist ja die moralische Frage. Wie entscheide ich mich? Will ich lieber einen romantischen Abend? Will ich eine Umarmung von einem alten Freund oder ein Dankeschön von einem Mann? Das ist die Frage. Mhm. Ja. Und fertig. Mehr brauchst du nicht. Also wie du die Geschichte erzählt hast, egal wie man sie erzählt, es geht um diese Punkte. Ich glaube nicht, dass man da etwas konstruieren muss darum herum. Das ist mir doch egal, welches Cabrio der fährt. Mhm. Mich interessiert nur, wie entscheidet der sich? Und so urteile ich dann auch über diesen Mann, wenn ich seine Entscheidung kenne. Also eigentlich, ein Mann sieht drei Leute, ein Mann, der unbedingt ins Krankenhaus muss und einen alten Freund und eine schöne Frau. Mhm. Spannend wird's, wenn du sagst, eine wunderschöne Frau, die dringend ins Krankenhaus muss. Das ist dann die spannende Frage. Nimmt er die oder nimmt er, also nimmt er die, die ins Krankenhaus muss, oder die, die nicht ins Krankenhaus muss?
Okay.
Dann da können wir noch weit spinnen. Hat er dann das Helfersyndrom oder nicht und so weiter?
Ja, genau.
Der Freund, den kannst du gleich vergessen, weil die Frauen sind. Wenn es ein Mann ist, bei Evolutionsforschung, das wäre auch ein Thema für sich.
Ja, genau.
Okay, ja. Das habe ich auch in meinen Kursen. Aber also ich denke, nein, da muss man nichts bauen, okay, weil es nur um diese Entscheidung geht. Alles andere ist Beigemüse.
Ja. Ja, also er hat zum Beispiel sich entschieden, dass er den Autoschlüssel seinem Freund gibt und ihn bittet, eben die alte Frau ins Krankenhaus zu fahren. Und er selber wartet mit seiner Traumfrau an der Bushaltestelle.
Toll.
Schön. Eine Möglichkeit, wie man da mit umgehen kann.
Genau, aber dann ist es auch egal, ob es ein Cabrio ist oder ein VW-Bus. Verstehst du? Es geht wirklich nur um diese. Das kann man ausbauen, diese Situation. Welche Leute dort stehen, was die tragen beispielsweise noch oder so etwas. Das kann man spannender machen. Also dort kann man beschreiben, wie die Menschen aussehen. Oder der andere mit dem verletzten Bein, sie sitzt schon am Boden und verblutet fast und so weiter. Also dramatischer darstellen, das könnte man. Und der alte Freund, der strahlt übers ganze Gesicht, als er ihn sieht. Mhm. Und die Frau, die blinzelt schon so beiläufig und so weiter. Das kann man machen.
Okay.
Das Auto ist egal.
Ja.
Und auch aufs Haltestellen.
Ja, genau. Weil wir gerade da bei dem Thema sind, Rhetorik auch, sag mal, was du noch genau machst, wenn du dann das nur einigen Worten beschreibst. Wenn sich jetzt halt jemand von das hört und sagt, wow, ich möchte jetzt mal zum Christoph Stöckli gehen, er will mit seinen Vorträgen, mit dem will er Wirkung erzielen. Ja. Was machst du da? Gib da noch ein paar Infos weiter für die Zuhörer.
Ja, was ich vorher erwähnt habe, Aristoteles, diese drei Wirkungsbereiche, Ethos, Pathos, Logos. Ich baue auf diesen auf in meinen Kursen. Ich gehe individuell auf jeden Menschen ein, der bei mir einen Kurs macht, sei es in der Gruppe oder ein Einzelunterricht. Und ganz speziell der Pathos liegt mir am Herzen, weil Logos kann man zusammensuchen.
Ja.
Und dann für mich, Ethos bringt jeder selbst mit, also Pathos. Und da geht's um Persönlichkeitsfindung, da geht's um Selbstbetrug, den man auflösen sollte. Da geht's um, also es geht schon ein bisschen an die Nieren dann. Und ich setze darauf, dass diese Menschen, die zu mir kommen, bereit sind, das auch anzugehen, weil dann strahlst du. Dann kommst du in einen Raum und alle schauen, wer ist das? Dann hast du eine Wirkung schon, ohne dass du etwas gesagt hast. Weil du ein selbstsicherer Mensch bist, der in den Raum kommt. Und dann kannst du sagen, was du willst, alle hören dir zu und die Wirkung ist dir sicher. Ganz grob gesagt. Ja. Und dann arbeiten wir ein bisschen noch, wenn das gewünscht ist, an Vokabular vielleicht. Oder jemand, will er jetzt mit Fluchwörtern arbeiten oder will er eher eine edlere Ausdrucksweise pflegen? Dann das Outfit ein bisschen, dann noch die Erkenntnis, dass nonverbale Kommunikation auch Kommunikation ist. Da gibt es Mimik, Gestik, Pantomimik, solche Dinge. Das wird am Rand bei mir auch angesprochen, aber im Grund geht es um die Persönlichkeit.
Ja.
Okay. Wer bin ich, was will ich und wo stehe ich? Das sind die drei Grundfragen.
Ja, und die klären wir zusammen. Die wesentlichen Fragen eines jeden Menschen. Ja.
Natürlich, aber ich kläre die in, ja, sagen wir mal, in einigen Stunden sind diese Fragen
für jeden klar. Ja? Also die Antworten
sind nicht für jeden klar. Nein, er sieht dann, in welche Richtung das es geht. Mhm. Und vor allem, wenn jemand bei mir ist und bereit ist, sich auf diesen Weg zu begehen, dann hat er eine lebenslange Wirkung. Diese Wirkung lässt nie mehr nach.
Mhm. Das wo ist mein findet man, okay, ja, wo findet man dich, Christoph?
Im Internet? Mich findet man online unter trommelfell.ch. Dort ist eine Mailadresse und ein Telefonnummer. Bitte ruft mich an. Ich spreche gerne mit den Leuten. Ich spreche sehr gerne mit ihnen. Ihr könnt mir aber auch eine Mail schreiben, wenn ihr nicht direkt euch gleich entblößen wollt mit dieser Anfrage. Meine Mailadresse ist chstoeckli, alles in einem Wort, @trommelfell.ch und eben meine Nummer findet ihr auf trommelfell.ch, ganz unten an der Seite. Ja, ruft mich an und wir besprechen das. Wie ist euer Bedürfnis und was können wir tun? In welchem Umfang? Was sind eure Möglichkeiten? Das besprechen wir alles.
Wunderbar, Christoph. Klingt ja fantastisch. Hast du noch eine Schlussbotschaft? Möchtest du sonst noch was mitgeben? Fällt dir gerade noch was ein?
Ja, also ich möchte einfach sagen, hab keine Angst. Jeder kann Wirkung erzielen. Jeder kann das. Der eine ist ein bisschen scheu, der andere ein bisschen hyperaktiv. Kein Problem, solange man dazu steht und sich dessen bewusst ist, wer man ist, kann das jeder. Also jede Firma, jedes Team kann zu mir kommen, wenn sie das möchten. Wir schauen das an und wir finden eine Lösung zusammen. Es ist bei jedem möglich, Wirkung zu erreichen.
Ja, das finde ich spannend. Auch wenn man, sagen wir, scheu ist, wie du gesagt hast, dass man trotzdem, wenn man dazu steht und wie wir das vorher im Interview gehört haben, ich bin ein bisschen scheu, das gleich am Anfang sagt, na klar kommuniziert, dann
sagt oder zeigt, oder schreibt. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man kann es auf die Einladung schreiben, der Gastgeber ist ein wenig scheu. Dann schmunzeln die Leute schon ein bisschen und sind auch gespannt darauf, was kommt da für ein Mann hervor, oder? Oder eine Frau.
Ein großer Mann, scheu oder ein großer
Mann. Ja, das ist Offenheit, Transparenz, zu sich stehen. Das ist eigentlich, und ich kann vielleicht zum Schluss noch sagen, ich schließe in den nächsten 2 Monaten meine Ausbildung als psychologischen Mentalcoach ab. Ja. Und da fließt sehr viel Know-how auch mit rein in dieses Rhetoriktraining, weil ich erkannt habe, wenn ein Mensch zu sich steht, dann wirkt er. In jeder Situation, egal ob vor 3 oder vor 30.000 Menschen. Und das kann ich den Leuten beibringen, wie man das
macht. Wunderbar, Christoph. Ja, liebe Leute, Sie finden auch den Artikel, es gibt einen Blogartikel unter www.storypower.ch/stöckli mit STOECKLI geschrieben. Ich freue mich, wenn Sie wieder einschalten. Ich fand es ganz spannend, wieder ein ganz spannendes Interview. Und nutzen Sie diese Tipps. Fragen's, schreiben's und denken Sie daran, ja, gute Stories bewegen die Menschen, ja. Und heute ging's um Wirkung, ja. Mit Wirkung können Sie dann die Stories, mit Ihren Stories die ganze Welt verändern. Genau. Das war's. Ich verabschiede mich und wünsche Ihnen alles Gute. Bis auf ein anderes Mal, Ihr Ludwig Link.
Ich danke herzlich.